0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute ein Interview Philipp und Philipp ist Pflegefachkraft in einer psychiatrischen Tagesklinik. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, hallo Conny, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, Philipp, wir wollen heute über soziales Kompetenztraining sprechen und das machst du hier ja auch in der Tagesklinik.
Richtig.
Genau, wann ist man denn überhaupt sozial kompetent?
Also das ist eine schöne Frage. Also ich beantworte die meistens so und kann sie mir so auch am besten erklären, auch wie ich es gelernt habe. Das ist tagesformabhängig. Je nachdem, was passiert, jeder hat unterschiedliche Kompetenzen. Wenn wir einen schlechten Tag haben, sind wir vielleicht nicht so kompetent in verschiedenen Situationen des Alltags einfach, die wir sonst mit einem guten Tag sozusagen halt anders lösen würden.
Und wann würdest du sagen, ist jemand sozial kompetent? Also das soziale Kompetenztraining, kurz SKD, hat ja bestimmte Komponenten, ne? Wie wird das da definiert?
Also sozial kompetent in der Definition von den Modulen sozusagen, die ich hier so den Leuten mitgebe, ist jemand, wenn er eine für sich problembehaftete Situation so klären kann, dass er mit einem guten Gefühl daraus geht. Und im besten Fall auch so, dass der andere mit diesem Gefühl auch behaftet ist. Also eine Klärung.
Und wie sieht so ein Training ganz konkret aus? Was passiert da? Was ist Inhalt?
Also Inhalt ist je nachdem, was die Gruppe so gibt. Also wir bauen auf in drei verschiedene Module. Das bedeutet einmal den Bereich Beziehung gestalten im reinen SKT-theoretischen Stil, den Bereich um Sympathie werben und den Bereich das Recht einfordern. Und da kann man individuell schauen, was die Gruppe so gibt. Es gibt noch so Teilbereiche, halt das persönliche Recht auf die Grenze, die jeder Mensch zu wahren hat und auch nach außen signalisieren sollte und das können sollte, meiner Meinung nach. Genauso wie in Beziehungen Sachen zu klären. Also
mit welchem Bereich fängst du klassisch an?
Also in der Regel erkläre ich alle drei Module. Dann gibt's noch diese positive Selbstaffirmation, die über allen Trainings sozusagen steht, die wir da machen.
Kannst du mal kurz sagen, für die, die das Wort nicht kennen, was ist eine Affirmation?
Also eine Affirmation soll eine begleitende, stärkende Botschaft sein, die man sich selber kurz und knapp sozusagen vor der Situation, in die man sich begibt, einfach mal im Geiste sozusagen nochmal vorliest. Und im Rahmen des SKTs versuche ich das den Leuten immer so zu sagen, dass sie halt auch auf diesen Teilbereich, den sie da klären wollen, also Beziehungen oder wenn es ums Recht geht oder um die Sympathie, so kurz und knapp immer auf ihre eigene Situation passen soll, dass sie da nicht ins Schwimmen kommen. Das ist wie so ein Anker, der sie in der Situation begleiten soll, dass sie da einfach dem Ziel näher kommen, das sie sich da gesetzt haben. Ne?
Hast du mal ein Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann?
Also zum Beispiel, wenn ich denke, so ein Partnerschaftskonflikt in einer Ehe oder in anderen Beziehungen sozusagen, wo es halt auch viel um starke Gefühle geht, also Eifersucht, Hass von mir aus auch oder was Positives halt auch, ne, also sehr starke Liebesempfinden und so. Wenn es da zu einer Klärung kommt und ein Partner jetzt nicht so kompetent ist an dem Tag, wo es dann irgendwie ein Problem gibt, was wieder mal auftaucht vielleicht und was dann besprochen wird und der Partner wertet den anderen ab. Das heißt, er geht auf die Gefühle nicht ein, tut die ab zum Beispiel, ne, also sagt so, da hast du keine Berechtigung, ne, ich fühle das nicht so, nein, du hast Unrecht. Wäre zum Beispiel so eine Affirmation, ich habe ein Recht, meine Gefühle zu äußern. Weil ich denke immer, Gefühle sind nicht angreifbar, das erzähle ich den Leuten auch, dass sie da bei sich sozusagen auch gucken können, dass sie das als Anker nutzen, wenn es ums Thema Beziehung geht.
Ja. Bleiben wir mal bei dem ersten Thema oder bei dem Thema Beziehung. Was sind da Dinge, die du dazu sagst, zu dem Bereich?
Es kommt immer darauf an. Also Beziehung ist ja ein großes Feld sozusagen. Ich erkläre das meistens so, dass es ja im Alltag verschiedene Beziehungen gibt, in denen wir uns aufhalten. Die Beziehung zum Chef, zum Angestellten, wenn man Chef ist, zu einer wildfremden Person meinetwegen, kann ich ja trotzdem eine Beziehung aufbauen, indem ich dem irgendwie, ja weiß ich nicht, Feuer gebe für eine Zigarette, die er braucht, oder eine partnerschaftliche Beziehung zum Beispiel.
Das können also ganz verschiedene Bereiche sein.
Ganz verschiedene Bereiche, genau. Und demnach ist es halt auch zu differenzieren, wie dort agiert wird, ne, im Rahmen des SKTs.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt so eine Gruppe von ungefähr 8, 9 Menschen und dann heißt es SKT und die Türen gehen auf. Was passiert?
Es ist immer dynamikabhängig. Also die Gruppe trägt ja meistens immer viele verschiedene Charaktere mit verschiedenen Biografien. Meistens sind immer 1, 2 noch dabei, die ja schon mal ein SKT miterlebt haben. Und ich schaue immer so, dass ich dann so viel die Dynamik auch in Patientenhand gebe oder in Klientenhand oder einfach in die Menge werfe sozusagen, ne? Dass die halt auch gucken, alle ins Boot zu bekommen und erstmal erzählen, was sie hier so erlebt haben, was sie gemacht haben. Ja, und das validiere ich, begleite ich das eigentlich so. In den wenigsten Fällen habe ich so wirklich, dass ich dann Frontalunterricht mache sozusagen, um diese Bereiche erstmal nochmal zu erklären, weil meistens ergibt sich dann immer was zu dem Bereich. Also es ist oft so, dass viele so unterschiedlich reagieren. Also ich hatte schon aufgerufen, SKT, was ist das? Also so ein bisschen auch Angst, ne? Oh mein Gott, was, ich muss jetzt hier was machen. Dann gibt's so also diesen Modus, so diese kleinen Vögelchen vor dem großen Adler, die mit dem, also wirklich gesprochen, die mich dann mit großen Augen angucken und denken, Gott, das ist kein Hexenwerk, denke ich immer, Leute, ne? Das ist so, wenn die erstmal ein Thema sind meistens und ich das so schaffe, den Zugang auch aufzubauen, das ist eigentlich immer richtig dynamisch und lebhaft so.
Mhm. Ja. Und dann steht ja auch das Damoklesschwert-Rollenspiel noch im Raum.
Genau, das ist auch immer so, was mein Eindruck ist, was viele davon abhält. Ne? Also wo, gut, wir müssen uns vorstellen, generell haben wir hier Klienten, die meistens depressiv in der Minussymptomatik erstmal sich befinden. Das heißt, die wirklich erschöpft sind, die niedergestimmt sind, die viele Sachen im Kopf haben und sich auch nicht wirklich trauen. Dann haben wir Leute, die Angststörungen haben, die soziale Phobien entwickeln und dann ja Angst vor Mobbing haben und weil sie das erlebt haben. So, und dann sagst du, ja, wir müssen auch mal ein Rollenspiel machen. Und dann gucken die einen mit großen Augen an und denken, oh Gott, ich... Also so Gedanken jetzt mal interpretiert, ich mag nicht, ich möchte nicht, ich schäme mich. So das erstmal zu erklären, das ist ein Training. Ich nenne es schon immer Training, weil Rollenspiel ist für mich so, ja, wir ziehen uns jetzt keine Klamotten an und wie du so schön sagst, diese große Hürde, ne, wir müssen hier performen. Nein, muss keiner. Also ich gebe nur das der Gruppe, was sie mir auch gibt. Ne, und in den meisten Fällen fängt irgendeiner an. Und die sehen das dann, okay, da gibt's eine positive Rückmeldung, es ist gar nicht so schlimm. Und wenn ich erstmal so diesen Draht zur Gruppe aufgebaut habe, ne, in der Regel begleite ich die ja auch mit meinen Kollegen hier so 6 Wochen, und die merken ja auch untereinander, das hilft, ne, das bringt was, dann kommen die meistens aus sich raus. Also so, das ist immer, ja, die erste Stunde so eine Hürde,
genau. Aber du hast schon mal den Bonus, dass andere schon berichten, ja, ich habe die Hürde genommen und das war gut für mich.
Ja, also das habe ich oft erlebt. Ne? Das hast du auch nicht jede Stunde, weil es kommt auch immer auf die Charaktere in der Gruppe an und die Dynamik. Manchmal sind die dann gerade nicht da oder so, die vielleicht schon mal was gemacht haben oder äußern sich nicht so, wollen sich immer noch nicht äußern, aber in der Regel ist das schon positives Feedback und meistens kriegt man das auch irgendwie hin, dass das funktioniert. Ne? Also da haben wir schon so Erfahrung, deswegen sind wir auch zu zweit in den Gruppen, wenn es gut ist, dass wir da die Leute schon so ein bisschen aus der Reserve kitzeln können, locken können.
Mhm. Genau. Gibt es so klassische Situationen, die trainiert werden beim Thema Beziehung?
Also wie äußere ich meine Gefühle? Wo sind meine? Also was sind meine Gefühle? Das ist ja eh im Schwerpunkt hier mit bei uns in der gesamten Veranstaltung, in der Therapie. Dass wir sensibilisieren, wie fühle ich mich, wann, wieso und warum im besten Fall. Ja, und das gibt so Übungen da auch, so Skripte. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Schlagwörter wie Grillen, Geburtstag, Hochzeit und Zahnarzt so als Beispiel. Und dann ist es so Aufgabe, da erstmal so Gefühle zu benennen, ne? Genau.
Mhm. Also gibt es so vorgegebene Situationen, die man dann nutzen kann, um ein Szenario zu trainieren?
Genau, das auch. Genau, das sind Skripte, die es gibt. Die habe ich damals von der Fortbildung so mit übernommen. Wir haben die ein bisschen aufmoduliert, also für unseren Stil sozusagen. Da gibt es Situationen, die beschrieben werden aus dem Alltag. Da können sich die Patienten dann einteilen in eine einen Schwierigkeitsgrad von 0 bis 100. Und ich sage immer so, wenn sie denken, sie sind bei 70, dann haben wir da irgendwie vielleicht etwas, womit wir arbeiten könnten. Ne? In der Regel geben ja auch die Leute, die in der Gruppe sind, die Musik vor sozusagen. Ne? Und wir tunen das dann so, ja.
Und könnten die Menschen im Training auch sagen, diese Situationen, die passen für mich jetzt nicht so, aber das bereitet mir persönlich total Schwierigkeiten.
Das ist natürlich wünschenswert, wenn die das schon so können in der Zeit. Das dürfen die auf jeden Fall, weil wir auch offen sagen von Anfang an, wir können auch andere Situationen machen. Also diese Skripte, jetzt versuche ich genau zu sein, aber habe ich in meiner Anfangszeit, um diese Gruppe für mich zu festigen, relativ häufig mal benutzt. Im Laufe der Zeit mache ich dieses Training, ich glaube jetzt so 2 Jahre so, und würde sagen, dass ich jetzt gut sicher bin. Und nutze die fast gar nicht mehr. Es sei denn, ich habe eine Gruppe, wie das manchmal so ist. Da ist dann der Schlendrian drin. Da hat auch niemand Bock. So, dann versuche ich auch nicht da irgendwie mich so zu entertainen, weil es geht ja um die Patienten. Und es geht immer um das, was die mir geben. Und damit kann ich arbeiten. Aber ich will halt auch nicht so nur diese Theorie austeilen. Deswegen ist es oft lebhaft und es ergibt sich was. So diese eigenen Themen, die sie dann halt äußern, ohne dieses Skript gelesen zu haben. Aber wenn ich halt sehe, Leute, ich bin hier nicht euer Fernseher, so, dann kann ich die Dinge auch mal austeilen, dass sie mal auch einfach sich das so verinnerlichen, ne?
Und wie würde das aussehen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Angst, zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin zu gehen? Was dann? Suche ich mir jemand aus? Suchst du mir jemand aus, der vielleicht bei mir die Rolle vom Zahnarzt oder der Zahnärztin einnimmt?
Na, ich denke mal, das ist schon ein gutes Beispiel, aber so von beim Zahnarzt hängt ja meistens immer noch ein Schmerz sozusagen oder vielleicht ne, so ein körperliches Empfinden ab, was wir schlecht im SPT trainieren können, also widerspiegeln. So, wir können natürlich dann aussuchen und die Situation klären lassen von demjenigen, der da ein Defizit benennt sozusagen oder gerne was trainieren möchte. Und dann suchen sich aber die das untereinander aus. Also in den seltensten Fällen stellen wir uns als begleitende Kraft da hin und sagen, gut, ich bin jetzt der Zahnarzt. So, also die definieren ihr Rollenspiel selber. Und das ist so spannend, weil oftmals hat jeder ja so seine Geschichte, die er so mitkriegt, mitbringt und die wir so mitbekommen. Und die Rollen, die sind manchmal so wie im Zufall, ne? Also so richtig passend ausgesucht, dass jeder trotzdem einen Trainingseffekt davon hat, ne? Und manchmal im Nachhinein das erst merkt und denkt so, okay, ich hatte vielleicht ein Problem damit, meinem Kind irgendwie mal was zu sagen. Und dann spielen die aber auf einmal eine Mutter, wo der andere Partner sozusagen als Kind im Rahmen Beziehung fungiert und erstmal so die Unzufriedenheit der Erziehung preisgeben möchte oder das üben möchte. Das ist so, also ist manchmal echt so, Zufall einfach, ne? Das passt.
Also ich glaube da ja immer nichts an Zufall, sondern ich glaube, das findet sich, aber.
Ja. Das scheint so zumindest von außen.
Was passiert denn, nachdem so eine Sequenz gespielt wurde?
Dann wird das nochmal nachbesprochen. Also wir gucken immer nur auf das Positive. Wir haben so Kärtchen entwickelt, die wir in der Gruppe ausgeben für die Leute, die nicht spielen, wo sie die Mimik beobachten, die Gestik, den Tonfall, inhaltlich oder einfach auch so frei beobachten. Dann lassen wir denjenigen, der das Rollenspiel quasi initiiert hat, also um den es geht, nochmal sagen, was er gut gemacht hat. Dann gibt's nochmal eine Positivrunde. Dann wird gefragt, ob er die Situation nochmal spielen möchte oder ob das für ihn so okay ist. Ja, und dann manchmal lassen wir auch Tipps zu. Kommt immer drauf an. Weil er soll ja auch, oder sie soll ja auch mit einem guten Gefühl dort rausgehen. Weil wir immer mit dieser positiven Selbstaffirmation auch arbeiten wollen. und sagen, das sage ich auch immer, wenn eine Situation im Leben gut gelaufen ist, dann habe ich kaum Angst davor, mich nochmal in eine ähnliche zu begeben, weil ich dieses Gefühl mitgenommen habe. Wenn ich aber schlechte Erfahrungen gesammelt habe, ist da immer eine Hürde, was mich so umtreibt, das vielleicht nicht zu tun, unsicher zu sein, das vielleicht auch gar zu meiden, typabhängig, ne? Genau. Und das ist so auch der Leitsatz in diesen Rollenspielen, ne?
Das heißt, sie achtet darauf, dass möglichst auch eine positive Erfahrung möglich ist.
Ja, definitiv. Weil die negativen haben sie ja.
Was sind denn so klassische Schwierigkeiten beim Thema Beziehung gestalten?
Also oftmals, dass nicht richtig zugehört wird in Konflikten. Dass Pauschalisierungen verwendet werden in Streitgesprächen.
Du machst immer.
Zum Beispiel. Oder du hast schon wieder Aufzählung, ne? Dass sich ja der Konflikt um dasselbe Thema dreht, was vor einem Jahr irgendwann mal am Silvester passiert ist. So als Beispiel. Dass nicht richtig zugehört wird. Dass nicht ausgeredet wird.
Ja. Also ist da wirklich eine Offenheit fürs Gegenüber? Ist man im Moment und nimmt man das auf, was man beim Gegenüber wahrnimmt?
Richtig. Und man versucht auch Techniken zu entwickeln, oder ich versuche dann halt auch zu sagen, worum es geht. Also den Leuten nahezulegen, das zu sagen, worum es wirklich geht und nicht um den heißen Brei rumzureden. Weil das ist oftmals auch den Konflikt, in dem wir uns, ja, kennen wir alle auch aus dem Alltag, dass wir einfach nicht richtig zuhören oder meinen, wir wissen genau, was der andere meint und da irgendwie was überhören und nicht sensibel sind. Und dadurch entstehen ja Konflikte. Dass wir auch eine klare Botschaft senden. Beziehung ist oftmals auch das Problem, dass auch die Erwartungshaltung manchmal auch zu hoch ist. Also ich habe das mal so ein Beispiel. Da war eine suchtkranke, also so ein toxisches Verhältnis in der Familie und eine Patientin wollte ihrer Mutter sagen, dass sie aufhören soll zu trinken. So, da habe ich immer gesagt, das ist ein großes Ziel, das können sie machen, aber das wird sie nicht tun, weil das zum Beispiel, ne, eine Erkrankung ist, wo es nicht so einfach ist, von jetzt auf gleich aufzuhören. Sie kann lediglich ihr das Gefühl, was sie dazu hat, ne, mitteilen, um halt sich selber halt auch nicht so frustriert zu fühlen, weil das halt nicht funktioniert. Also ich denke, man kann immer nur so Impulse senden in der Hoffnung, dass der andere das mitnimmt und dass sich daraus einfach eine Handlung ergibt. Ne? Also deswegen die eigene Erwartungshaltung, die prüfen wir vorher. Deswegen frage ich auch immer, haben Sie ein Ziel? Was wollen Sie erreichen? Meinen Sie, das ist das Richtige? Und na, also in den meisten Fällen wird es nochmal revidiert und gesagt, okay, ja stimmt, das ist vielleicht zu viel. Ich möchte ihm erstmal oder ihr das und das sagen oder versuchen, bei meiner Meinung zu bleiben, mir die nicht wegreden zu lassen, stehen zu bleiben, ne, nicht einzuknicken. Das sind so oftmals die Probleme, die auch diesem Selbstbewusstsein da im Wege stehen.
Ja, also es runterzubrechen auf Teilziele und so, bei sich zu bleiben und zu sagen, für den Part kann ich Verantwortung übernehmen, ich kann sagen, wie es mir geht, ich kann eine Bitte äußern, aber ich kann nicht beeinflussen, was die andere Person was macht.
Genau, das ist gerade in dem Bereich Beziehung. Und das ist auch das, dass soziale Kompetenz unterschiedlich wiegt. Ne? Das ist ja auch, jeder hat seine Erfahrungen im Leben gemacht, jeder kriegt seine Kompetenzen, keiner sucht sich die aus, die sind irgendwie da, manche werden erworben. Wie gesagt, manche haben einen schlechten Tag und sind trotzdem kompetent, so in verschiedenen Bereichen, aber in manchen halt nicht. Also es gibt da keine, ne, niemand hat so soziale Kompetenz als Fähigkeit mitgekriegt, oder es ist kein Gefühl oder also nichts, was wirklich dem Körper, dem Menschen so eingepflanzt wurde, so als Beispiel. Das muss man sich irgendwie ziehen, ne? Das kriegt man entwickelt das, und deswegen sage ich auch immer so, deswegen erzähle ich das, können wir auch nicht von jemand anderem verlangen, dass er auch kompetent ist, also dass er meine Kompetenz annehmen kann, weil es funktioniert nicht mit jedem. Und das geht immer, denn um einen selber sowieso, dass ich selber versuche, mich auf den anderen oder auf die Situation einzustellen. Und das ist eigentlich so dieser Trick der Sache, ne? Und das ist kompetent. Also dass diese Kompetenz, die im besten Fall da ist, ne? Dass ich gucke, was will ich erreichen? Kann ich das mit mir vereinbaren? Oder muss ich halt sagen, gut, das geht halt nicht, mit demjenigen nicht. Und wenn ich denn sozusagen diese Beziehung weiter pflegen will, also im Bereich Beziehung ist es ja eh, weil da sind starke Gefühle mit drin, ne? Das ist nicht so, dann kann man sich ja nicht einfach trennen. Dann muss man halt gucken, was kann ich wirklich ertragen noch? Oder was kann ich ändern? Was kann der andere vielleicht gar nicht ändern? Ne? Also, oder wo muss er kompetenter werden? So, das ist zum Bereich Beziehung. Wobei im Recht ist es ja so, dass es wirklich, da geht's um mich. Und wenn ich irgendwie zu wenig Urlaub habe, als Beispiel, im Arbeitsvertrag stehen aber ja 5 Tage mehr, dann kann mir quasi egal sein, sozusagen, auf der Beziehungsebene, was mein Chef von mir hält, weil es ist rechtlich abgesegnet. Na, also ich kann mich darauf berufen. Das kann ich einfordern. Das steht. Das ist ein Gesetz, Arbeitsgesetz oder in der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel.
Das ist dann ja was du in deinem Arbeitsvertrag schwarz auf weiß hast.
Richtig, das ist nachlesbar und es ist ein Gesetz. Und das andere Gefühle sind ja, und das gibt's ja kein Gesetz. Also ich muss ja nicht gemocht werden. Das ist ja genauso wie Sympathie.
Das ist quasi so eine andere Facette, die man da trainiert.
Richtig, das sind diese Teilbereiche. Das ist einmal das Recht ist niedergeschrieben.
Bezieht sich denn das Trainingssegment Recht nur auf diese niedergeschriebenen Dinge?
Nein, also nicht nur. Also das ist so als Beispiel oftmals gut zu erklären, weil wir alle, also die meisten sind in Arbeitsverhältnissen oder wir bewegen uns im BGB oder in anderen Gesetzen oder womit wir schon mal in Kontakt gekommen sind. Ne? Das ist etwas, ein Leitfaden, sag ich mal so, wo man sich auch positionieren darf, weil das Recht dazu ist ja da. Es ist erstmal belegbar, es steht da und es ist wirklich auch vom Gesetzgeber vertreten. Ne? Also man hat einen Background, wenn man das einfordert. Dann gibt's aber auch das Recht auf ja seine Persönlichkeit frei zu entfalten zum Beispiel, im gewissen Maße. Das können wir ja auch tun bei uns. Also wir können die Leute auch dazu sensibilisieren und sagen, sie dürfen ja so sein, wie sie sind. Sie haben ein Recht drauf und das darf niemand anderes von ihnen sagen, du musst so sein.
Aber da wird's schwierig, oder? Weil irgendwo fängt ja auch das Recht der anderen Person an.
So sieht's nämlich aus. Und da müssen wir halt schauen, wo die Weichen gestellt werden können und was überhaupt bei uns möglich ist im SKT. Viele Sachen sind dann Psychologensache, Verhaltenstherapeutensache, in anderen Instanzen sozusagen trainierbar, weil Achtsamkeitstraining zum Beispiel. Oder wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Habe ich überhaupt eine Grenze? Also ist mein Recht, darf ich Nein sagen? Ne? Also wenn wir haben ja oft Leute, Frauen, Männer, die Übergriffe erlebt haben, die erstmal ihre Grenzen für sich neu definieren müssen, die sich vielleicht auch nie gelernt haben zu spüren oder nie Grenzen gezeigt bekommen haben. Und das ist sozusagen auch ein Bereich, der zielführend, gerade was Abgrenzung angeht, also Nein sagen, positionieren, der vorgearbeitet wird. Also der wird von uns vielleicht so ein bisschen angeschnitten im SKT, aber final können wir das tun, indem wir die Absprache mit dem jeweiligen Bezugstherapeuten haben, die dann sagen, wir haben ja Übergaben auch, wo wir fallspezifisch reden. Da können wir im sozialen Kompetenztraining zum Beispiel erwirken, dass die Person ihre persönliche Grenze aufzeigen kann dem Gegenüber im Rollenspiel. So als Beispiel. Das ist nicht niedergeschrieben. Natürlich gibt es dieses Persönlichkeitsrecht, ne? Das ist natürlich klar. Aber das, ja.
Hast du da mal so Beispiele, was für Situationen da trainiert werden?
Also oftmals so das Nein sagen haben wir ganz oft, dass dann wirklich die Leute sich positionieren sollen und aus tiefstem Herzen Nein sagen und verschiedene Fragen und Angebote bekommen, auch aus der Gruppe. Druckhaft, dass die bei diesem Nein bleiben, dass sie das verinnerlichen, ne, dass es ins Gefühl geht. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was wir gemacht haben. Oder wir lassen Leute aufeinander zulaufen, zu sagen, die sich, wo sie dann merken, hier wird's komisch und hier muss ich jetzt was machen. Manchmal ist es sehr erschreckend auch für uns auch zu sehen, dass es tatsächlich Leute auch gibt, die das gar nicht können. Und da müssen wir dann gucken, dass wir die auffangen, weil die merken das manchmal selber nicht. Und das ist dann auch sehr erschreckend für die Leute. Auch für das Gegenüber. Ne? Wenn jemand direkt auf dich zuläuft, den du eigentlich gar nicht kennst. So, und da kann man sich vorstellen, dass sowas im Alltag Probleme machen kann. Ne? Und auch schon Probleme gemacht hat. Und das ist die Leute ja nicht mit Absicht machen. Ne? Genau.
Was glaubst du, hilft Menschen ganz praktisch, ihr Recht besser einzufordern?
Ganz praktisch? Also im Endeffekt ein gesundes Bewusstsein für sich selbst. Wenn das vorhanden ist, ja.
Gibst du manchmal Tipps?
Ja, natürlich.
Was sagst du dann so? Oder was hast du so Lieblingstipps?
Ja, Lieblingstipps ist immer, Leute, macht Sport, achtet auf euch. Ja. Macht vielleicht zweimal denselben Fehler, aber nicht beim dritten Mal so, denn solltet ihr merken, dass er nicht gut war.
Und ich denke gerade an solche Sachen wie, spreche ich laut, spreche ich leise, wie bin ich mit meinem Körper im Raum, wie ist es mit sowas?
Positionierung kommt auch vor, genau. Also manchmal ist ja das die Schwierigkeit, das können wir hier wenig trainieren, weil es ist ja im Alltag draußen, es ist ja anders. Also da kommen diese Adrenalinkomponenten, gerade wenn es so um Positionierung und um Grenzen geht, kann man das hier sagen und wir machen das ja auch, laut Nein sagen oder halt Stopp, bis hier nicht und so, das kennt man ja schon mittlerweile aus dem Elementarbereich, also aus den Kindergärten und so, dass die das da vermittelt bekommen. Aber sowas gab es früher teilweise auch nicht. Und das ist das, was, ne, zu der Frage nochmal, was würde ich mir wünschen? Also das muss einfach mehr da sein, ne? Dass dieses Bewusstsein auch Nein zu sagen und sich nicht irgendwie, ja, das ist aber auch viel so, ich will jetzt nicht mit Erziehung anfangen, das ist nicht das Thema, aber es ist halt auch so viel, was mitgegeben werden sollte, ne, wünschenswert ist.
Ja. Wie ist das mit dem dritten Baustein, mit den Sympathien?
Ja, das ist auch so ein Ding, weil ich kann ja denken, ich bin sympathisch, aber ich kann es nicht verlangen. Also das heißt, ich muss was tun, um sympathisch zu sein.
Wie ist man sympathisch?
Indem ich zum Beispiel Komplimente mache oder einfach mal lächle, versuche sowas zu erklären.
Ja, ich denke gerade, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, ne? Gerade wenn du sagst, wenn ich Komplimente mache, kann ich mir vorstellen, dass die eine Person sich freut und die nächste sich sagt, was fällt dem denn ein?
Genau, damit muss man rechnen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Also ich gebe immer gerne das Beispiel, wo viele immer ihr Bewusstsein auch äußern, wo ich immer sage, Leute, darum geht's jetzt gar nicht. Es geht um die Situation, weil ich die so erklären will, im Parkverbot stehen. Mit Absicht oder nicht mit Absicht, kann ja mal passieren. Ne, macht, glaube ich, kaum einer mit Absicht. So, will ich jetzt mal unterstellen. Und dann geht's darum, sie oder er sieht das, dass dieses Knöllchen gerade ausgeteilt wird, zum Ordnungsamt zu gehen und zu sagen, oh, ey, ich war jetzt gerade Brötchen holen, der Automat ging nicht, ich habe das wirklich nicht gesehen. Ne? Also so sympathisch zu sein und meinetwegen auch irgendeinen Quatsch zu erzählen, das muss ja jeder für sich selber wissen. Ne? So, natürlich immer ehrlich ist das Beste, so denke ich. Um dann halt diesem Knöllchen zu entgehen. So, ich habe es tatsächlich auch selber mal. Dieses eigene Beispiel habe ich selber mal probiert und es hat leider nicht funktioniert. Weil dieses System mein Knöllchen schon online hatte. Und die Politesse, ne, also ich empfand das so, dass sie mich sympathisch gefunden hat, weil ich ihr das so erklärt habe, wie es tatsächlich auch gewesen ist. Dass dieser Automat nicht funktionierte, so wie ich das dachte. Ne? War leider schon online, konnte sie nicht mehr zurücknehmen. Hätte sie bestimmt gemacht. Also es funktioniert. Wollte ich nur noch mal so anmerken jetzt an der Stelle.
Okay, das scheint mir ein lukratives Training zu sein.
Genau.
Wie ist denn das mit den Rückmeldungen? Ich frage mich gerade, wenn du das so sagst, und ich stelle mir vor, da wird ein Szenario gespielt und wird das von der Gruppe meistens ähnlich wahrgenommen? Bist du jetzt sympathisch aufgetreten oder ist das sehr unterschiedlich?
Also dieser Bereich Sympathie wird oft wenig, den haben wir wenig im Training. Und das ist unterschiedlich. Das geht nach Nase sein.
Glaubst du, das hängt damit zusammen? Ihr tauscht euch ja auch aus, ne, mit anderen, mit Pflegekräften, die auf anderen Stationen zum Beispiel arbeiten. Liegt es daran, dass hier viele Menschen mit Depressionen sind, denen es vielleicht eher schwer fällt, sich abzugrenzen? Ist das auf anderen Stationen anders? Weißt du das?
Ich habe ja nur selber auch auf anderen Bereichen gearbeitet. Das ist generell, ich denke mal, ein gesellschaftliches Problem. Also, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo einen Punkt, wo er sich schwer abgrenzen kann. Würde ich einfach mal so unterstellen. Natürlich gibt's auch gewissen Fachbereichen, sage ich mal, gerade das emotional instabile Feld, Borderline-Persönlichkeitsstörungen viel, ne? Wo gewisse Faktoren einfach nicht da sind, ne, oder noch nie richtig trainiert worden sind oder angeeignet worden konnten für die Betroffenen und es da auch Vorfälle gab, natürlich ist es da besonders stark vorhanden. Das nicht abgrenzen, ne, dass Grenzen generell sehr verschoben sind.
Es gibt ja, ich musste gerade an diesen Begriff des People-Pleasers oder der People-Pleaserin denken.
People, musst du mal erklären, das habe ich noch nicht gehört.
Also Menschen, die sehr, sehr, sehr gefällig sind und Dinge machen, damit sich andere wohlfühlen. Das ist ja irgendwie so ein Begriff, den ich, weiß ich nicht, seit so ein paar Jahren immer wieder sehr oft höre. So bist du so ein People-Pleaser.
Ah, okay, das habe ich so noch tatsächlich noch nicht gehört. Ich weiß aber, was du meinst. Also es gibt ja, ich hatte eine Zeit mal so, wo ich mein Examen auch gemacht habe, hieß es immer, dass gerade so Leute Fliegende so ein Helfersyndrom haben. Also so, ne? Ist ja ähnlich. Man will ja im Endeffekt, man macht seinen Job und der ist ja so. Also ich mache den, weil ich natürlich Leuten helfen möchte, muss mich dennoch abgrenzen, dass es nicht zu viel wird. Das ist so der Unterschied zwischen, denke ich mal, People-Pleasern, wie du es meinst, die von sich ablenken, um gemocht zu werden. So. Und das kann natürlich in die falsche Richtung gehen. So. Und da muss man schauen. Und das ist auch das, was man jetzt im SKT deutlich sehen kann nach der Zeit, wenn man die Menschen kennt, mit denen wir hier arbeiten. Das kristallisiert sich ja raus, ne? Das ist genau wie Sympathie, kann man auch spiegeln lassen durch die Gruppe. Es gibt ja Leute, die sind ja nicht mit Absicht unsympathisch. Die sind einfach so, weil die Meinungen halt verschieden sind. Aber um das so ein bisschen abzurunden, kann man auch ein Feedback geben lassen und sagen, pass auf, Egon oder Elke, so als Beispiel, deine Art ist schon sehr schroff, ne? Wie meinst du das, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass es da so Probleme gibt, gerade am Arbeitsplatz oder irgendwo in der Kasse.
Ja. Und gibt's dann da manchmal so Aha-Momente, so, oh, so werde ich dann wahrgenommen?
Ja. Das kommt im besten Fall vor.
Wie glaubst du, erleben die Menschen das?
Oh, unterschiedlich. Also, überwiegend sind die im ersten Moment, auch wenn sie es nicht anmerken lassen und erstmal so freudig und dankbar zeigen, erschrocken. Denke ich. Manche macht es vielleicht auch traurig, also viele denken drüber nach. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur wenige so Bilder jetzt im Kopf von Patienten und Patientinnen, wo ich denke, dass die das nicht so richtig annehmen konnten. Vielleicht hier nicht, ne? Also, dass sie es selber mitgenommen haben. Dass die selber sich nicht das so zugestehen wollten in der Gruppe, dass sie da die Fassade aufgebaut haben. In der Regel Erschrockenheit, Dankbarkeit am Ende.
Ich höre ja immer wieder von Patienten und Patientinnen, dass die mir sagen, das SKT hat mir total geholfen und am Anfang gab es vielleicht eine Skepsis. Erlebst du das bei den meisten so, dass die Hürde erstmal da ist und es dann als sehr hilfreich erlebt wird oder ist das sehr unterschiedlich?
Nee, ich denke, das trifft es schon genau so, würde ich das auch vom Erlebten verbuchen hier sagen wollen. Es ist genau das Bild, was sich mir auch gibt.
Welchen Bereich magst du denn am liebsten?
Am liebsten mag ich tatsächlich Beziehungen.
Gibt es etwas, was du denkst, das fehlt im sozialen Kompetenztraining oder das ist eine Situation, die müsste eigentlich auch rein?
Nö, also tatsächlich nicht. Also wir sind da auch breit aufgestellt. Wir gehen ja auch mal raus zum Beispiel, machen so Alltagssituationen.
So richtig live in einem Umfeld?
Richtig live in einem Umfeld, in einen Einkaufsladen gehen und da mal aushalten sozusagen.
Wird dann auch eine Interaktion mit
einer? Da wird eine Interaktion gemacht. Die Gruppe beobachtet meistens von draußen. Manchmal geht derjenige, der das Training mitleitet, auch wunsch mit rein und guckt dann irgendwie, holt sich ein Brötchen oder so, ist da ein Brötchen nebenbei, schaut an den Kassenbereich, wo dann der Einkaufswagen wieder ausgepackt werden muss, weil das Portemonnaie vergessen worden ist, zum Beispiel. Was gar nicht da war. Also sind so kleine Aufträge auch, ne? Oder die Patienten oder der Patient muss dann selber mal für eine Gruppe bezahlen und ja, so unangenehme Sachen kann man da auch trainieren zum Beispiel. Mal Leuten Komplimente machen zum Beispiel. Auch immer spannend. Sowas mag ich persönlich immer gerne. Also so, dass das, wenn es passt und das Wetter gut ist, gehen wir mal raus.
Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ich wollte dich gerade nach deinen Lieblingsmomenten fragen.
Boah, Lieblingsmoment, ja, das war tatsächlich einer. Das war eine Frau, die wollte Klamotten umtauschen lernen. Sich abgrenzen von der, ja, manchmal wohlgemeinten Frage der Verkäuferin. Dann waren wir in einem Bekleidungsgeschäft und sich hat dann tatsächlich aber zwei Kleider gekauft. Also, ja, das war so witzig. Wir haben es von außen beobachtet, sind ein paar Mal vorbeigelaufen und haben uns schon gewundert, was sie denn da macht. Also sie war dann in der Umkleidekabine, war aber relativ positiv für sie, ne? Also sie hat dann auch, also es war jetzt kein Problem so, ne? Also sie hat jetzt aber geschafft, sich da nicht zu beeinflussen. Sie wollte ja eigentlich sagen, nee, ich guck alleine, hat sie auch gemacht. Aber sie hat halt die beiden Kleider selbst auch gekauft. Also das war halt so witzig. Sie kam dann halt mit zwei Tüten raus und meinte, och, das war ja schön, ich habe die jetzt gekauft. So.
War denn der nächste Auftrag die Rückgabe oder?
Nee, das war ja nicht so. Das war so die Woche, wo sie dann auch entlassen worden ist und das war dann okay. Also ich hatte das Gefühl, sie hat schon profitiert und für sie war das okay. Das war ziemlich lustig, auf jeden Fall. Und eine Situation habe ich noch, das war in einem Rollenspiel und ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Die hatten sich schon geeinigt, die beiden, worum es ging. Das war so eine Arbeitssituation, die danach gespielt werden musste. Und eine Patientin fing auf einmal an, da einen Tisch zu putzen. Und ich sage, Moment mal, Sie brauchen jetzt hier nicht sauber machen, das machen wir später. Aber wir sind schon im Rollenspiel. Ist okay. Da war voll überzeugt und enthusiastisch, beide so dabei. Das war echt sehr witzig. Ja.
Ja, das klingt sehr lebendig und auch spaßig, wenn du das so erzählst.
Ja, es ist nicht immer so. Oftmals geht es ja auch wirklich um starke Gefühle und um ja diese Situationen, mit denen wir uns hier täglich beschäftigen, die ja wirklich auch schwierig sind, teilweise für uns und für die Patienten auch so erlebt werden. Es fließen auch Tränen, ne? Das ist aber auch gut, denke ich. Ist eine Ablösung und eine Verarbeitung, die dann stattfindet. Aber lustige Momente gibt es tatsächlich auch immer wieder.
Was sind die schwierigen Momente für dich?
Oftmals tatsächlich die Menschen, die so ja Übergriffe erlebt haben in verschiedener Form, die sich dann halt auch der Gruppe zuwenden, das erzählen und dann eine Stärkung benötigen, die selber kein Distanzgefühl aufgebaut haben konnten, das wieder erlernen wollen. Und wirklich auch so, ja, Familienkisten, sag ich mal, ne? Also wo es wirklich um Emotionen geht, um Enttäuschung, um starke Eifersuchtsgeschichten, um Misstrauen, also was so bearbeitet wird denn bei uns. Das sind so die Sachen, die finde ich schwierig. Also die gehen einem auch nah, ne? Ist klar, auch nach den Jahren noch, ne? Also ist so, die Professionalität ist zwar da, aber im Nachgang, wir sind ja auch Menschen, da muss man halt mal auch drüber reden. Und dann ist es auch wichtig, das zu kommunizieren, dass sich das nicht festsetzt. Es sind aber positive Erfahrungen, die da trotzdem draus entstehen. Ne? Das ist immer so schön, wenn wir das sehen. Am Anfang ist da echt ein Problem und die Leute schaffen es dann aber, sich zu positionieren, können da auch irgendwie für sich eine gute Beziehung klären, so in den meisten Fällen.
Mhm. Ja, ich erlebe dich da immer so als sehr energievoll und sehr dahinter und mit Leidenschaft dabei. Woher nimmst du das?
Boah, das ist mir so mit, ist entstanden auf meinem Weg, würde ich sagen. Also ich mache meinen Job ziemlich gerne und ich freue mich auch daran, den Menschen zu helfen. Also ich will jetzt nicht sagen, ob dass ich ein Helfersyndrom habe, aber wenn man so Sätze in zu Schulzeiten, also Philipp stand gerne den Schwächeren bei, also so dieses typisch, ich will nicht sagen, dass die Leute schwach sind, ne? Aber in dem Fall sind sie hier und präsentieren was, wo sie Hilfe brauchen und ich helfe einfach gerne und ja, versuche zu unterstützen, um wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Ne?
Gab es was dich im Laufe deiner Arbeitsjahre im sozialen Kompetenztraining, was dich überrascht hat?
Ja, teilweise, dass ich auch an meine Grenzen immer noch komme. So. Es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, so, yo, ich habe ja auch akut gearbeitet und im Suchtbereich, so, ich bin gefasst. So, mit Menschen habe ich schon so alles gesehen. Und dann hatte ich so Erlebnisse, wo ich wirklich so an meine Grenze kam, was mich auch wütend gemacht hat, so innerlich, ne? So, und ja, gerade im SKT ist das so, weil wir halt mit verschiedenen Menschen arbeiten, ist es nochmal eine Gruppensituation, eine ganz andere als in einem anderen Setting, was ich hier auch begleite. Ja, und das war so eine Erfahrung zu sehen, okay, ich habe, also ich habe jetzt nie gedacht, dass ich irgendwie unschlagbar bin oder ne, keine Schwächen sozusagen habe. Es sind doch keine Schwächen, die ich jetzt hier benennen will, so, aber das hat mich schon berührt, selber. und dazu auch wieder animiert sozusagen, ja, mich weiterzubilden, mich auf die Menschen besser einstellen zu können, vielleicht manchmal diesen Blickwinkel nochmal zu verschärfen, doch objektiv zu sein, also nicht sofort gleich. Man hat ja seine Erfahrung. Ne, ich habe meine Schubladen, ne, die hat jeder, und das nochmal im Beruf zu gucken, gerade im SKT, ich muss das wirklich zurückhalten. Also ich muss wirklich zuhören, gucken und ja, schauen, dass ich niemanden da irgendwie ankitzel, der mich in ein falsches Licht rückt, ne? Weil ich bin ja der sozusagen da begleiten soll. Und im besten Fall bin ich so neutral, wie es geht. Und das musste ich lernen.
Mhm.
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Ich bin da immer noch dabei. Also es ist quasi ein täglicher Struggle, ne? Also ja. Intrinsische Motivation ist da, also ne, und irgendwie ja jeden Tag auch zu sagen, ich gehe heute da rein und ich versuche das Beste rauszuholen. So, und wenn es nicht das Beste ist, versuche ich trotzdem mich zurückzuhalten und dass am Ende die Leute, mit denen ich die Gruppen mache, auch ein gutes Gefühl haben. Also im besten Fall, ne? Geht zwar nicht immer, weil davon bin ich ja auch nicht immer abhängig, aber dass die trotzdem was mitnehmen für sich.
Philipp, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir im Podcast war. Und zuletzt habe ich Gülay von Gobanyo interviewt. Und ihre Frage an dich ist, wofür darf man dich nachts wecken?
Wofür man mich nachts wecken darf? Also tatsächlich darf man mich für alles wecken. Es kommt halt immer darauf an, für was ich denn wirklich aufstehe.
Was, bist du nicht empört, wenn man dich einfach so nachts weckt?
No, ich bin das mittlerweile gewohnt durch meine Kinder, also dass irgendwas ist, aber generell nicht. Also ich bin echt entspannt. Also natürlich, es kommt drauf an. Wenn mich nachts jemand weckt und sagt, du, ich brauche deine Hilfe, es ist irgendwas, dir, ne? Also wirklich aus dem Freundeskreis sozusagen, da gibt's Probleme, da bin ich sofort da. So, selbst bei Kollegen würde ich irgendwie, Telefon ist aus, aber wenn die klingeln und wenn ich es höre, würde ich hingehen und gucken, was ist los, ne? Und dann würde ich vielleicht sagen, sag mal, hier ist noch, oder, klar, machen wir, ne? Jetzt, wann soll es losgehen? Wenn ja, wie viele? So, ne? Ja.
Welche Frage willst du der nächsten Person stellen?
Was zum Beispiel die Person macht, die es dann das nächste Mal trifft, hier sozusagen, um sich ausgeglichen zu fühlen im Alltag?
Philipp, ist irgendwas noch ungesagt oder ungefragt geblieben, was hier aber noch Platz finden sollte?
Habe ich nicht den Eindruck jetzt gerade.
Dann ganz lieben Dank dir für deine Zeit und deinen Erfahrungsschatz.
Herzlich gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Und dann sagen wir tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.